Willkommen bei Business mit Himbeersaft, der perfekt unperfekte Podcast für Selbstständige und Unternehmerinnen. Mein Name ist Corinna und ich begleite dich auf deiner Abenteuerreise ins Unternehmertum. Du bekommst hier Tipps und Tricks rund um dein Business, Selbstmarketing und Mindset und immer mit einer Prise Himbeersaft und Konfetti. Lass uns dein Business aufbauen. Los geht's! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Business mit Himbeersaft, heute an einem Special Ort. Ich darf gerade bei der lieben Marlene Welzel sein in der Wirtschaftsagentur und wurde hier schon mit einem köstlichen Himbeersaft und einem richtig mega coolen Notizbuch begrüßt. Schön, dass ich da sein darf, liebe Marlene.
Ja, schön, dass du bei uns in der Wirtschaftsagentur Wien auf Besuch bist.
Ja, das ist total spannend. Wir sind jetzt nämlich gerade mitten in Wien auf der wunderschönen Maria-Hilfer-Straße. Und ich glaube, wenn man in Wien gründet, da kommt man nicht an euch vorbei. Und ich habe wirklich nur Gutes gehört, dass hier mega Workshops gibt und Coachings und Beratungen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber plaudern können, weil ich weiß, du arbeitest ja mit vielen Gründerinnen zusammen. Was brauche ich, um erfolgreich gründen zu können? Und das Beste, wie könnt ihr uns da unterstützen? Weil ich weiß, da gibt es ganz viele coole Förderungen und Möglichkeiten bei euch. Also danke, dass du dir die Zeit heute nimmst für uns.
Sehr, sehr gerne.
Magst du uns mal kurz erzählen, Marlene, wenn ich vielleicht die Wirtschaftsagentur doch nicht kenne, oder das stimmt wahrscheinlich gar nicht, wenn ich sage, ich war ja schon bei der Wirtschaftsagentur, was macht ihr denn so im kurzen Überblick?
Die Wirtschaftsagentur Wien ist hier, um den Standort Wien als Wirtschaftsstandort zu fördern. Und ich bin Teil des Startup Services Team in der Wirtschaftsagentur Wien und unsere Aufgabe ist es, Gründer und Gründerinnen, sei es vor Gründung bis 5 Jahre nach Gründung, auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen Gründung, zu einem erfolgreichen Unternehmen zu begleiten. Wir sind ein Team von 12 Leuten und wir führen im Jahr rund 800 sogenannte Orientierungsgespräche. Das sind Erstgespräche, die wir mit Gründern und Gründerinnen führen, wenn sie darüber nachdenken, ein Unternehmen zu gründen. Und das kann wirklich alles sein, ja. Und wir sagen immer, es kann gar nicht früh genug sein, bei uns aufzuschlagen und anzudocken und um so ein Orientierungsgespräch zu bitten. Und dann haben wir eben weitere kostenlose Services. Das sind einerseits die Workshops, die organisiert meine Kollegin federführend, die Petra Kohles. Und in diesen Workshops geht es darum, den Gründern und Gründerinnen das notwendige Handwerkszeug zu geben, um eben erfolgreich zu gründen. Da decken wir die Bereiche Rechtliches, Finanzen, Marketing, aber auch das Thema Impact, also gesellschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist, dass die Leute möglichst wirkungsvoll gründen, sprich, dass die Produkte eben auch einen gesellschaftlichen und im Idealfall einen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert haben, aber zumindest nicht schaden.
Ich bin gerade verwundert, dass es das auch geben könnte, aber du hast vollkommen recht, aber ja. Es ist total schöne Philosophie. Und wir haben ja auch vorher schon geplaudert und auch so dein Herz liegt ja, glaube ich, auch beim Empowerment von Gründerinnen, also von Frauen. Deswegen freue ich mich auch riesig, dass wir heute auch so den Fokus drauf legen können, wie können wir Frauenpower hier noch mehr in die Wirtschaft und die Welt bringen. Und voll schöner Gedanke, also hier auch eine wirkungsvoll zu gründen. Also das darf ich mir vielleicht gleich mal, Lene, von dir mitnehmen. Nicht nur sozusagen sein eigenes, man sagt, auf sein Herzensbusiness zu gründen, aber wirklich etwas in der Welt zu wirken, großartig. Und wir haben auch vorher schon geplaudert, weil ich da auch schon gelesen habe, das Vienna Startup Festival wird es auch 2024 geben. Und das heißt aber, einerseits, ich stelle mir Startups immer so vor, so in der Tech-Branche, die programmieren, aber du hast mir auch vorher gesagt, auch Einzelunternehmerinnen, das ist euer Fokus,
genau.
Oder?
Genau, also es ist für uns ganz wichtig, dass wir alle Gründer und Gründerinnen Also wir sind für alle Gründer und Gründerinnen hier und Startups sind ja wirklich nur die Spitze des Eisberges. Ja. Ein Startup ist ein innovatives und skalierbares Geschäftsmodell. Also skalierbar meint, dass es sehr schnell wachsen kann, unabhängig von menschlicher Arbeitskraft. Ja. Und gerade Einzelunternehmerinnen, da geht es ja darum, dass das Business oftmals von ihnen alleine abhängig ist. Aber auch für Einzelunternehmerinnen sind wir da und unterstützen so gut wie wir können. Genau. Und ich persönlich arbeite sehr viel mit Frauen. Ich betreue das Founders Lab. Das ist ein mehrmonatiges Weiterbildungsprogramm für frühphasige Gründer und Gründerinnen. Tendenziell mit einer innovativen Geschäftsidee. Und da geht es wirklich darum, dass man noch einmal die eigene Idee überprüft. Und da kommen wir eh schon zu dem Thema, woran scheitern Unternehmen, sei es jetzt Startup oder Einzelunternehmen, das ist ganz egal. Aus meiner Sicht scheitern sie vor allem daran, wenn kein Product-Market-Fit da ist, sprich wenn das Produkt oder die Dienstleistung, die man anbietet, wenn da der Marktbedarf einfach nicht da ist. Und das passiert, indem man ein Produkt entwickelt, ohne eigentlich vorher zu schauen, ist da wirklich der Bedarf da.
Oh Marlene, du sprichst da gerade sowas Wichtiges an, weil das wäre nämlich, du arbeitest jetzt mit so vielen Gründerinnen zusammen, woran es da hakt. Das heißt, ich habe eine Business-Idee und woran würdest du merken, dass die gut ist? Oder mache ich das dann bei dem Orientierungsgespräch?
Also ich persönlich würde mir nicht anmaßen zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, nur weil ich eine Idee höre. Ja. Ich frage halt dann sozusagen, ich versuche halt dann herauszufinden, wie viel weiß die Gründer, Gründerin über ihre Zielgruppe, wie viele Gedanken hat sie sich da schon darum gemacht, hat sie zum Beispiel Interviews geführt oder irgendeine andere Umfrage gemacht, die den Marktbedarf des Produkts belegt. Hat sie schon versucht, ihre Geschäftsidee im Kleinen zu testen und schon daraus sozusagen Learnings gezogen? Das sind so Kernthemen, an denen man festmachen kann, ob eine Geschäftsidee gute Marktchancen hat.
Ja. Mega, dass du uns das so raushaust, weil das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Viele Gründen habe ich so auch die Beobachtung, sind dann traurig, weil keiner kauft. Mhm. Und das ist immer die erste Frage, habe ich das Gefühl, wie komme ich zu Kunden?
Ja.
Das würdest du fast sagen, so aus deiner Sicht heraus, dass ich das, wie du sagst, teste, sogar schon bevor ich gründe?
Auf jeden Fall.
Das unterstreichen hier wirklich, das ist aus wie aus der Pistole geschossen. Also auf jeden Fall vorher testen.
Genau. Solange man keine Einnahmen hat, solange man kein Geld verdient, braucht man nicht gründen.
Marlene, ich liebe dich, gerade dass du das sagst. Danke. Das sind wirklich wahre, praxisorientierte Worte. Ich habe mal einen Kollegen, der war schon viel länger selbstständig als ich, der hat auch gesagt, wir haben uns beim Hofer getroffen. Ich habe gesagt, bitte gib mir deinen besten Tipp. Er hat auch gesagt, mach dich erst selbstständig, wenn dir die Leute das Geld nachhauen.
Ja.
Ist auch spannend.
Ja.
Und ich glaube, da darf man vielleicht auch ein bisschen mutig sein, weil vielleicht erlebst du das auch bei deinen Gründerinnen, es ist so viel Unsicherheit da, weil ich weiß gar nicht, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Wann bin ich in der Grauzone? Wir wollen natürlich alle, dass das alles rechtlich passt, aber einfach mal zu testen und auszuprobieren.
Genau, also ich glaube wirklich, das ist das Allerwichtigste. Also sich nicht in seinen eigenen Gedanken und seinen eigenen Perfektionismus zu verlieren, sondern so früh wie möglich die Idee zu testen. Und ich erlebe eben auch, dass die Leute wollen zuerst ein perfektes Produkt oder eine perfekte Dienstleistung, bevor sie testen. Nein, so früh wie möglich testen, um wirklich herauszufinden, was ist dieser Hauptwert, oder den ich meinem Kunden, meiner Kundin liefern kann, was ist wirklich dieses Hauptding, das die brauchen. Ja? und eben auch nicht den Anspruch zu haben, zu viele Dinge gleichzeitig zu tun, sondern sich auf eine Sache zu konzentrieren, die auszuprobieren und dann, wenn man sieht, das funktioniert nicht, dann erst die zweite Sache ausprobieren. Ja.
Du erzählst das so, als wäre das eben das Verständlichste und Natürlichste auf der ganzen Welt. Aber ich muss gerade lachen, weil ich ganz viele liebe Kolleginnen und Kunden habe, die hier jetzt gerade zuhören, die es lieben, 100 Sachen auf einmal zu machen.
Genau, und ich habe mir auch von einem erfolgreichen Einzelunternehmer, eben der mittlerweile auch schon ein ganzes Team hat, das für ihn arbeitet, der sagt auch immer, also sich auf ein Ding zu konzentrieren. Und vor allem, warum das auch so wichtig ist, andere Leute müssen in einem Satz sagen können, was du machst, um dich weiterempfehlen zu können. Und je mehr du machst, desto unklarer ist es eigentlich und desto schwieriger ist es auch für andere Menschen, dich weiter zu empfehlen oder zu sagen, was zum Beispiel die Corinna eigentlich macht.
Ich halte es gerade gar nicht aus. Ich glaube, ich muss das jetzt auch wirklich aufschreiben. Das ist so cool, weil das ist eine Erweiterung. Weil jeder sagt immer, du musst sagen können, was du machst in einem Satz. Aber noch geiler ist es ja, dass es wer anderer sagen muss. Boah, also das ist vielleicht jetzt eine Aufgabe für uns alle, es zu schaffen, jemanden es so zu erklären, dass er es in einem Satz sagen kann. Und du hast vollkommen recht. Ich glaube, das Empfehlungsmarketing nach wie vor, oder? Wie siehst du, dass das A und O ist?
Ja. Ja. Absolut. Also absolut, gerade am Anfang ist das aus meiner Sicht für die meisten das Allerwichtigste, dass man von Menschen, denen der potenzielle Kunde, die potenzielle Kundin vertraut, von denen empfohlen wird. Mhm. Also das ist definitiv etwas, das ich auch ganz, ganz stark sehe. Also Empfehlungen, Vernetzung, also wirklich bewusst Zeit investieren, ein Netzwerk aufzubauen, in gerade als Einzelunternehmerin in Gruppen von anderen Einzelunternehmerinnen zu sein, Business Buddies zu haben. Es ist ganz, ganz wichtig, regelmäßig den Blick von außen zu bekommen und eben nicht das Gefühl zu haben, ich bin alleine und bin die Einzige mit diesem Problem.
Bitte Marlene, du sprichst, glaube ich, hier ganz viel aus der Seele. Das, was du sagst, höre ich so oft. Und da dürfen wir jetzt hier wirklich sagen, du bist hier nicht alleine, wenn du uns hier zuhörst. Hast du da vielleicht Ideen, wie man zu einem Netzwerk kommen kann? Das höre ich nämlich auch oft zu so sagen, ich hätte eh gerne einen Business Buddy, aber ich weiß nicht, wo ich den finden kann.
Ja. Also wir zum Beispiel in der Wirtschaftsagentur Wien, wir bieten regelmäßig so Business, also einen Workshop an oder ein Event an, in dem es darum geht, dass man einen Business-Sparring-Partner findet, also eben so ein Business-Buddy findet, mit dem man sozusagen dann regelmäßige Treffen hat, der ganz was anderes macht als man selbst, aber der dir dabei helfen soll, deine eigenen Ziele zu erreichen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Weg. Grundsätzlich, es gibt in Wien so viele Veranstaltungen für Unternehmerinnen beziehungsweise Vernetzungstreffen. Also da muss man, glaube ich, wirklich einfach recherchieren.
Ja.
Also tatsächlich die Wirtschaftsagentur ist sicher ein Anknüpfungspunkt, aber auch die Wirtschaftskammer. Austrian Startups Stammtische finden einmal im Monat statt. Es gibt eigene Netzwerke für Frauen. Also da muss man, glaube ich, einfach selber ein bisschen recherchieren, beziehungsweise auch einfach andere Frauen fragen, andere Unternehmerinnen fragen, wo sie so sind und einfach auch mal wohin gehen und im Zweifelsfall einmal wo zu viel hingehen als zu wenig. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dann oft genau die Events, von denen man am wenigsten erwartet, die sind, wo man die besten Kontakte dann bekommt. Und es, es, also Netzwerken findet aus meiner, also Netzwerken ist also, ja, ist leider ein Begriff, der mittlerweile tendenziell negativ aufgefasst wird, aber auch auf der Straßenbahnhaltestelle oder der Bushaltestelle können wertvolle Kontakte entstehen. Und ich glaube, es ist so eine Einstellung, die man hat, dass man halt offen durchs Leben geht und ja, und über das, was man macht, halt wirklich spricht.
Ja, du hast so recht. Ja.
Und halt auch wirklich um Hilfe bittet. Ich glaube, das ist auch etwas, das Frauen total schwerfällt. Mhm. Also, dass man dann wirklich sagt, hey, ich suche gerade jemanden in dem und dem Bereich oder hier und hier würde ich Hilfe brauchen. Und meine Erfahrung ist die, dass Menschen helfen gerne und erwarten auch keine Gegenleistung dafür.
Danke, dass du das hier auch nochmal unterstreichst. Und ich glaube, wir zwei sind jetzt auch lustigerweise gerade das beste Beispiel, weil wir zwei haben uns ja auch wirklich beim Balance Up von der Lisi Molzbicher kennengelernt, weil du hast da auch ein Menti von dir begleitet, oder? Die Evelyn hat ja dort eine Keynote gehalten. Und ich habe gesehen, dass die Wirtschaftsagentur da ist und ich wollte dich gerne kennenlernen, aber wir kannten uns noch nicht. Und ich plauder, komm zu euch hin, gell, mit der Evelyn, und auf einmal haben wir uns kennengelernt. Also auch so zum Thema, auch unerwartet, so tolle Kontakte kennenzulernen.
Genau, ja, super Beispiel, ja, genau. Ja.
Also ich glaube auch, ich finde auch gerade das, was du gesagt hast, ein schönes Bild, dass Netzwerken eine Einstellung ist. Und ich gehe auch wirklich immer vor die Tür, so, na, wer weiß, was heute passiert. Mhm. Also auch, ich habe auch immer meine Katerl mit dabei. Und einfach ein nettes Gespräch, finde ich großartig. Und was ich dir noch fragen wollte, wenn ich zu euren Business-Sparing-Partner-Treffen gehen möchte, das ist ausschließlich für Wienerinnen, ist das richtig?
Ja.
Ja, super.
Also
das ist eine klare Ansage, das heißt, alle für Wien dürfen sich, wie mache ich das? Kann ich einfach online einsteigen oder anrufen?
Genau, also diese Veranstaltungen sind auf unserer Webseite zu finden und dann kann man sie einfach online registrieren.
Super, also coole Geschichte. Ich habe nämlich auch schon gehört, dass das sehr cool sein soll. Immer nette Powerfrauen, glaube ich, hier mit dabei. Und du hast es nämlich auch schon angesprochen, gell, das Thema Frauen, dass wir vielleicht auch anders gründen als Männer. Siehst du da Unterschiede? Also du hast schon, eben schon erwähnt, dieses, naja, wir wollen vielleicht immer alles selber machen, weil wir das Gefühl haben, man will ja niemanden am Keks gehen. Oder ich erzähle nicht so viel, weil ich möchte auch hier niemanden belästigen. Mhm. Wer sind das so deine Beobachtungen von deinen Gründerinnen?
Also meine Beobachtung ist, dass Männer mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit in die Gründung gehen als Frauen. Also Frauen zweifeln viel mehr an, was sie machen, ob das gut genug ist, ob sie gut genug sind. Also das merke ich schon sehr stark, wohingegen Männer mit einem ganz anderen, ja, mit einer ganz anderen Einstellung einfach, ja, diese Fragen sich gar nicht stellen, dadurch auch ein ganz anderes Auftreten haben.
Spannend.
Also alles dreht sich um das Produkt oder die Dienstleistung, aber nicht um sie als Person, ja. Also diese Frage, bin ich gut genug, schaffe ich das, habe ich das Gefühl, stellen sich viele Männer gar nicht. Ja.
Das ist äußerst.
Sondern machen einfach. Und ja, und dadurch, dass sie einfach machen, lernen sie schneller.
Mhm.
Und kommen einfach dann auch voran, wohingegen eben Frauen viel länger in dieser Gedankenspirale verhaften, bevor sie ins Tun kommen. Das kann dann tatsächlich schon auch ein Grund sein, warum Männer schneller gründen bzw. schneller Erfolg haben.
Das ist total spannend. Und ich bin auch immer ein Fan davon. Also wir sind ja, glaube ich, beide eher so Empowerment für die Frauen. Und ich liebe es aber trotzdem auch, mir eben Dinge von anderen Menschen abzuschauen, wie zum Beispiel von der Männerfraktion, dass die vielleicht eben schnell ins Tun kommen. Kann ich auch bestätigen. Und du hast mir jetzt auch gerade so einen Gedanken in den Kopf gepflanzt, dieses, was wäre, wenn wir diese Fragen nicht hätten? Was wäre, wenn ich mir nicht immer frage, ist das gut genug? Das finde ich gerade einen sehr schönen Gedanken. Vielleicht mal, das ist ein Experiment. Und auch, was du gerade gesagt hast, den Fokus vielleicht nicht auf sich zu geben, sondern auf das Produkt und, wie du schon gesagt hast, diesen Wert, für die Welt, den Wert für den Kunden, dann ist man vielleicht auch ein bisschen entspannter. Weil dann habe ich immer das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Richtig, oder andere besser.
Ja, ja, also eine gute Vorgehensweise, ja.
Und auch das, was du auch zu Anfang gesagt hast, ist dieses gar nicht so lange herumtun allein im Kämmerchen, sondern dir lieber Support holen und gleich ins Testen anfangen. Das gilt natürlich auch fürs Produkt. Und einfach mal machen. Einfach mal machen ist ja mal die Grundaussage, würde ich sagen.
Definitiv, ja.
Siehst du sonst noch Hürden? Also vielleicht eben die Selbstzweifelmonster einerseits, dass man zu lang vielleicht alleine drüber grübelt. Siehst du sonst noch andere Dinge, wo man drüber stolpern könnte, so als Gründerin?
Ich meine, was natürlich ein Thema ist, ist, dass Frauen halt tendenziell viel mehr Betreuungspflichten haben, dadurch auch einfach weniger Zeit. Und was natürlich schon auch ein Thema ist, man braucht Ersparnisse, um gründen zu können, weil man nicht davon ausgehen kann, dass man sofort Einnahmen hat. Und man sollte, also es gibt Ratgeber, die sagen, man sollte ein Jahresgehalt auf der Seite haben, um entspannt zu gründen. Ja? Also das ist schon ein Thema aus meiner Sicht, das oft viel zu stark vernachlässigt wird. Und gerade bei Gründerinnen beobachte ich, dass sie versuchen, ihr Geschäft mit Förderungen aufzubauen. Das funktioniert aber nicht. Weil Förderungen, die Idee von Förderungen ist, ein Projekt neben seinem Kerngeschäft umsetzen zu können, aber nicht um ein Kerngeschäft zum Laufen zu bringen.
Ist auch sehr spannend.
Genau. Und da ist halt der große Unterschied zu dem, was man halt oft so in den Medien mitkriegt mit Startups, ja. Die kriegen Geld, aber die kriegen Investments und in der Regel sehr selten öffentliche Förderungen, ja. Und weil das einfach viel zu unsicher ist. Und aber so als Einzelunternehmerin, man muss zuerst schon eben mit seinem Produkt Erfolg haben in der Regel, um dann Förderungen beantragen zu können, eben um etwas Neues entwickeln zu können.
Wenn man schon auch was vorweisen kann.
Genau. Und also das ist halt, muss man halt schon ehrlicherweise sagen, als Einzelunternehmerin schon schwieriger als wenn man jetzt im Team gründet und ein neues, innovatives Produkt auf den Markt bringt, ist die Förderlandschaft in Österreich schon besser aufgestellt. Mhm. Ja.
Und ich habe mir auch vorgeplaudert, ich bin immer so in der Welt der Einzelunternehmerinnen unterwegs und finde es total spannend, aber auch eben in andere Unternehmen reinzuschauen. Hast du da Gründen eigentlich mehr zusammen oder mehr einzeln, also so, die zu dir kommen kann, oder so 50-50?
Die zu mir kommen, würde ich tatsächlich sagen 50-50, glaube ich, kommt hin, ja. Ich meine, wir betreuen schon auch eben Startups, aber auch genug Einzelunternehmerinnen, ja.
Und welche Vor- und Nachteile siehst du von Einzelgründung, beziehungsweise wenn ich mich vielleicht zu zweit oder zu dritt selbstständig mache?
Naja, als Einzelunternehmerin hängt halt das gesamte Geschäft an einer Person. Das ist ein großes Risiko, weil was ist bei Krankheit oder anderen Ausfällen? Karenz ist ein großes Thema für Einzelunternehmerinnen. Also es ist, glaube ich, grundsätzlich auch, wenn man Einzelunternehmerin ist, wichtig, dass man einen Ersatz organisiert, eben wenn man krank ist oder aus irgendwelchen Gründen nicht kann, dass man nicht dem Kunden, der Kundin absagt, sondern Alternative vorschlagen kann.
Das wäre doch ein guter Punkt, da vielleicht auch nochmal hier dieses Netzwerk anzusprechen. Ja. Ich habe das auch, also ich habe meinen Business Buddy, ist auch Trainerin, also die könnte notfalls auch Trainings zum Beispiel übernehmen.
Ja, genau.
Das wäre ein wirklich guter Punkt, den du da jetzt gerade ansprichst, ja.
Und dann eben, also bei Teams ist halt der Vorteil, dass unterschiedliche Kompetenzen ja im Idealfall in einem Team sind. Es sollen ja nicht drei Klons sein, sondern es sollen ja drei unterschiedliche Menschen sein, deren Fähigkeiten, Sichtweisen sich ergänzen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und man hat halt einfach viel mehr Kraft und es ist viel schwieriger aufzuhören. als Team,
ja,
als gerade am Anfang,
ja,
als wenn man alleine ist. Ich habe sehr, sehr großen Respekt von Gründerinnen, die alleine gründen.
Es ist total spannend. Und ich denke mir dann wieder, ist vielleicht doch auch herausfordernd, zu dritt zu gründen, weil ja doch jeder so seine Philosophie hat. Und was ist, wenn es dann quasi auseinandergeht? Kannst du eine Empfehlung abgeben, sofern das überhaupt möglich ist, zu sagen, lieber alleine gründen und dann vielleicht Dienstleisterinnen an Bord holen? Oder zu sagen, ich gehe gleich zu zweit zusammen? Oder kann man es pauschal gar nicht so sagen?
Also ich glaube, wenn man sagt, man gründet zu zweit, braucht es halt einfach einen Vertrag, der eben genau das regelt. Was ist, wenn jemand aussteigt oder was ist, wenn? Also dass man sich da wirklich bewusst halt so Szenarien überlegt, dass man wirklich in einen Anwalt, eine Anwältin investiert, die diesen Vertrag aufsetzt und die auch einfach ihre Erfahrungen haben und wissen, woran es scheitern kann, und damit man da sie einfach absichert, ein bisschen wie mit einem Ehevertrag.
Ich habe jetzt auch gerade dran denken müssen.
Und es ist ja im Endeffekt auf eine gewisse Art und Weise wie eine Ehe.
Ja.
Es ist ein sehr enges Verhältnis und beide Seiten geben extrem viel. Aber gleichzeitig kann man nicht davon ausgehen, dass das immer so sein wird, dass man sie gut versteht oder dass man am selben Strang zieht, weil wir uns halt einfach verändern oder unsere Umstände verändern sich. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man langfristig erfolgreicher ist, wenn man sich zusammenschließt. Man kann viel größere Aufträge annehmen, wenn man nicht alleine ist. Ja. Mhm. Und auch die Außenwirkung. Es ist ja auch viel weniger Risiko für einen Kunden, eine Kundin, in jemanden oder einem Unternehmen einen Auftrag zu geben, wenn man weiß, das sind mehrere Leute als eine Person, weil einfach das Risiko extrem groß ist.
Siehst du, na, auf jeden Fall, siehst du da auch Möglichkeiten als Einzelunternehmerin, wie ich das machen kann? Also im Sinne, entweder ich stelle mir jemanden an oder ich mache Kooperationen oder so. Gibt es da Möglichkeiten aus deiner Sicht oder muss man da wirklich zusammen zum Beispiel eine GmbH oder KG gründen?
Also ob man jetzt dann also ich glaube, wenn man auch sieht, okay, es gibt Angestellte, dann ist das genauso okay. Ich weiß nur, dass halt sozusagen die erste angestellte Mitarbeiterin zu nehmen, das ist ein riesiger Schritt.
Ja,
das
war eine Riesenhürde.
Und das
muss
man sich ja wirklich gut überlegen. Also ich habe mir sagen lassen, dass man mindestens sozusagen das, was die Mitarbeiterin kostet, sie muss mindestens den doppelten Umsatz bringen, damit sich das auszahlt, buchhalterisch. Ja.
Wahnsinn, ja.
Und das ist schon einiges.
Das ist einiges,
und das
ja.
ist ein sicher ein Risiko. Und man will ja auch die Person dann nicht nach 2-3 Monaten wieder kündigen. Und ich sehe das genauso. Das ist ein riesiger Schritt. Aber auch gerade da, also wenn jetzt Zuhörerinnen da so an dem Punkt stehen, gerne bei mir melden, weil wir einfach erfahrene Unternehmerinnen haben, die da weiterhelfen können, beziehungsweise auch nicht aktuell, aber es wird dieses Jahr auch wieder einen Workshop bei uns geben zum Thema meine erste Mitarbeiterin.
Ah, super, lieber Titel,
genau,
aber ist ja perfekt.
Genau,
ja.
Genau, wo man das Thema eben von der rechtlichen Seite anschaut und eben auch von der buchhalterischen Seite anschaut, weil wir eben wissen, dass das ein riesiger Schritt und eine riesige Hürde ist und und man muss sich das wirklich überlegen.
Ja, ja. Stimmt, das ist halt die Verantwortung. Also Richtig. Da vielleicht lieber in Kooperation gehen.
Fürs erste Mal,
genau.
Freelancer oder so,
ja.
Genau, beauftragen. Und dann erst, wenn sie abzeichnet, dass halt die Einnahmen stabil mehr sind.
Ja.
Und halt auch die Person, die dann eingestellt wird, wirklich eben den notwendigen Umsatz bringt, mehr Umsatz bringt. Ja,
ja, das darf hier wirklich mal gut durchkalkuliert werden.
Richtig, ja.
Und wenn wir gerade bei Zahlen sind, was ich auch immer wieder diskutiere oder höre, ist gerade am Anfang Kleinunternehmerin-Regelung ja oder nein. Darf ich da einfach deine persönliche Meinung dazu hören? Es gibt ja Vor- und Nachteile.
Ja.
Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da so eine gläserne Decke dann auf uns oben ist. Aber anders, es ist so ein Respekt da, gleich zu sagen, ich starte gleich mit Mehrwertsteuer durch.
Ja, also ich glaube wirklich, dass es das, was ich, also neben diesem Ganzen, dass wirklich das Produkt oder deine Dienstleistung einen Marktbedarf erfüllen muss, ist ausschlaggebend das Mindset. Ja? Mhm. Und wenn dein Mindset tendenziell größer ist, ja, und tendenziell ja, einfach größer zu denken, wirst du tendenziell erfolgreicher sein. Ja. Mhm. Und vielleicht kann das eben mit der Kleinunternehmerregelung am Anfang einfach gut sein. Aber ich glaube, langfristig ist es keine gute Lösung. Ja. Mhm. Weil man sie zu sehr einschränkt,
ja,
und zu klein macht und es einfach das Denken, das große Denken ja gar nicht erlaubt. Ja. Und ich glaube auch, eben bei den Kunden und Kundinnen, die dann sozusagen auf der Rechnung steht, das dann auch oben, ja, du wirst halt dann als Kleinunternehmerin abgestempelt, mhm, und nicht als Unternehmerin.
Ja, genau. Als wahrsten Sinne des Wortes, ja, ist das sehr spannend.
Und jeder weiß, ja, was du umsetzt.
Ja, es kommt halt auch noch dazu, kommt wahrscheinlich darauf an, in welcher Branche man ist. Aber es hat wirklich seine Vor- und Nachteile. Mir ist am Anfang ganz viel Sicherheit gegeben. Und ich habe mit vielen gerade darüber diskutiert, die jetzt bald den Schritt gehen werden. Und irgendwie war es dann überhaupt nicht dramatisch, ganz im Gegenteil. Es ist sehr spannend. Und ich wollte dich vorher noch fragen, weil du auch gesagt hast, zwecks Gründung ist ja wirklich auch, da gibt man auf seine Existenz, Ängste kommen da hoch. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass auf Social Media oder uns andere suggerieren, du musst ab Stunde null Gewinn machen, Umsatz machen. Und wenn ich jetzt aber ein normales, also ein Ladengeschäft hier auf der Marienhilferstraße hätte, wäre das ja auch nicht der Fall. Also wäre da auch deine Empfehlung an Gründerinnen zu sagen, naja, zumindest ein Jahr Puffer zu haben, ohne einen Euro Umsatz zu machen? Gibt es da so eine Faustregel?
Ja, eben wie gesagt, also wirklich, es gibt Ratgeber, die sagen, man sollte ein Jahresgehalt auf der Seite haben. Und ich glaube halt schon, dass es halt einfach auch psychologisch gut ist, wenn man einfach diese Existenzängste nicht hat.
Ja,
und dann du halt mit einer gewissen Leichtigkeit auch an die ganze Sache herangehst, die du halt nicht hast, wenn du weißt, du musst diesen und jenen Umsatz schon am Tag 1 haben. Und das ist unrealistisch. Also das ist wirklich komplett unrealistisch. Also die Dinge brauchen einfach seine Zeit. Und eben im Idealfall hat man eben schon im Idealfall hat man eigentlich schon die ersten Kunden und Kundinnen, bevor man gründet. Ja? Und dann gründet man und dann kann man halt anfangen, Rechnungen zu legen. Ja.
Das ist gerade so wertvoll und wichtig, was du sagst. Mir ist das wirklich auch ein Herzensanliegen, weil das oft in den Köpfen anders drinnen ist. Ja. Und wir dürfen das jetzt hier auf jeden Fall nehmen, weil du hast uns ja vorher schon gesagt, Minimum 800 Orientierungsgespräche mal finden hier statt.
Ja.
Und ganz viele Unternehmerinnen gehen hier ein und aus. Kannst du beobachten, ab wann so das Geschäft ins Laufen kommt oder ist das total unterschiedlich? Mir wurde nämlich früher immer gesagt, na Corinna, 3 Jahre musst du mal investieren, bis da was geht.
Wahnsinn, oder das ist schon lang.
Ich stelle mal, na wer fängt denn dann an? Das frage ich mich.
Ja, also das...
Ist das... Also ich sage immer, ich habe vor 3 Jahren auch schon Kunden gehabt.
Ja.
Kann man da, gibt es da auch irgendwie eine Faustregel oder ist das total unterschiedlich?
Das, glaube ich, ist wirklich total unterschiedlich, weil es kommt natürlich darauf an, ob du jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt bringst, die eben sehr innovativ ist, die es halt bisher noch nicht gegeben hat. Das ist schon nochmal ganz was anderes aus meiner Sicht, als wenn du mit einem Produkt oder einer Dienstleistung auf den Markt gehst, die es tendenziell schon gibt und wo du halt jetzt Konkurrenz bist zu jemandem anderen. Und da haben es natürlich innovative Produkte schon schwieriger, es sei denn, dass wirklich dieser Produktmarktfit gerade da ist. Ja.
Produktmarktfit.
Ja, Product Market
Fit. Es ist ein schönes Wort, habe ich so noch nicht gehört, aber das dürfen wir uns jetzt vielleicht auch wirklich alle mal hier mitnehmen. Wenn man sich ja oft manchmal von seinem Produkt hier so begeistert und so verliebt.
Genau.
Aber da stellt sich wirklich die Frage, braucht das da draußen wer?
Genau.
Oder versteht es auch wer, dass derjenige das brauchen kann?
Ja.
Man muss ja gestehen, hier gerade im Coaching-Bereich, ich habe viele liebe Kolleginnen, die im Beratungsdienstleistungssegment tätig sind, wo es klar ist, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Aber für ganz viele ist das nicht klar, dass ich mir Hilfe suche.
Ja, das ist ganz wichtig. dass man sich Hilfe sucht und eben nicht versucht, die Dinge alleine in seinem Kopf zu lösen, sondern versucht, andere Menschen mit an Bord zu nehmen bei der Produktentwicklung.
Ah, das ist wirklich spannend. Und jetzt muss ich wollte dich unbedingt noch fragen, weil du eben mit so vielen Gründerinnen zu tun hast, erkennst du Gemeinsamkeiten oder Dinge, die sie erfolgreich machen? Fähigkeiten oder Dinge, die sie tun oder nicht tun?
Ich glaube, es hängt wirklich ganz viel vom Mindset eben ab. Also wirklich, wenn man selbstbewusst ist, ja, hat man auf jeden Fall einen großen Vorteil. Wenn man seinen Selbstwert ständig anzweifelt, wird es, glaube ich, schwierig werden. Mhm. Weil gerade das Unternehmertum ist hart.
Ja. Ja.
Und man muss von sich und seinem Produkt zu 150% überzeugt sein, dass es was wird. Ja?
Also das. Ach, ja, jetzt sehen wir gerade, verdammt, Marlene, du hast natürlich sowas von recht.
Ja.
Aber ich selbst war sehr unsicher und ja, weiß, dass es alle anderen, glaube ich, hier auch fast ja sind. Hast du da vielleicht einen Tipp oder so, wie ich es trotzdem schaffen kann?
Ich glaube tatsächlich, der Tipp ist, darüber zu reden.
Ah, okay.
Und einfach eine andere Sichtweise auf sich zu bekommen von anderen Leuten, denen man vertraut. Oder eben auch so das ein bisschen zu trainieren, dass man bewusst Dinge macht, also alltägliche Dinge macht, von denen man eigentlich meint, na, das kann ich nicht. Also zum Beispiel für mich ist es, ich habe tendenziell zwei linke Hände, ja. Und wenn ich dann irgendwas Handwerkliches bewältige, also da bin ich so unglaublich stolz auf mich. Mhm. Und das halt auch ein bisschen zu trainieren, dass man sagt, okay, bewusst Dinge zu machen, wo nicht mal wirklich ausgeht, ich kann ich eigentlich nicht und es liegt mir eigentlich nicht, das zu machen und dann dadurch auch sehr viel Erfolgserlebnisse zu kreieren. Und natürlich, es kann auch eben nicht gelingen, aber dafür den Gewinn, den man hat für sich selbst, wenn man das schafft, ist halt unglaublich groß aus meiner cool Sicht. Ja.
Wunderbare Idee. Also dürfen wir vielleicht alle mal sich überlegen, einen Schrittchen wieder mal aus der Komfortzone richtig zu hüpfen.
Ja.
Ich kann das bestätigen. Also ja, ich habe mich noch nie für irgendwas bereit gefühlt. Man muss halt trotzdem machen ja, und so wächst man halt. Geht auch was weiter.
Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man es wirklich im Kleinen macht. Also ich muss jetzt nicht gleich einen TEDx-Talk machen, wenn ich eigentlich Lampenfieber habe. Also ich glaube, das ist viel zu stressig. Mhm. Aber eben wirklich so zu bewusst, so im Alltag so Situationen zu suchen, wo man aus der Komfortzone gehen kann, die aber jetzt wirklich nicht so extrem viel Überwindung brauchen. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, das sehr das Selbstbewusstsein stärken kann.
Ja. Ja. Ah, danke, dass du das auch hier wirklich nochmal auf den Tisch bringst. Es steht und fällt, glaube ich, mit allen, weil ich habe diskutiert dann oft mit meinen lieben Kundinnen, welcher Preis jetzt der richtige wäre. Aber ich glaube, wir müssen zuerst in unser Produkt verliebt sein und wirklich überzeugt sein. Immer, warum sollten wir andere kaufen, wenn wir so unsicher sind?
Richtig.
Also es ist ja wirklich, okay, jetzt wirklich erster Punkt, mal wieder mal bei uns anzufangen. Und du hast es vorher auch so in einem Nebensatz gesagt, also im Sinne von Fokus und Zielgruppe. Wie wichtig ist es, aus deiner Sicht eine Zielgruppe zu haben?
Schon sehr wichtig, ja. Also definitiv, also man muss sich ein Bild darüber verschaffen, wer dieses Produkt kaufen soll, weil erst wenn ich meine Zielgruppe kenne und weiß, wer das ist, weiß ich, an wen ich es verkaufe. Also auch diese ganze, das Marketing, also was danach kommt, hängt ja eigentlich von der Zielgruppe ab. Und die Zielgruppe kann definitiv nicht jeder sein. Und je besser man seine Zielgruppe versteht, desto besser kann man ja das Produkt darauf anpassen.
Das finde ich jetzt auch gerade schön, weil ich ja immer so oft, ich will halt allen helfen, ich will eh alle haben, gerade wieder, wenn ich im Coaching bin. Ja. Aber das finde ich schön, das Produkt noch besser zu machen, weil ich meine Zielgruppe kenne.
Richtig.
Das finde ich schön.
Ja.
Vielleicht kannst du das gerade nehmen, wenn du noch eine große Zielgruppe hast. Und ich höre auch oft die Frage, okay, Zielgruppe ist wichtig, aber wie komme ich dazu? Hast du da noch eine Idee, wie ich mich da annähern kann?
Na, grundsätzlich sicher. Also wir treffen einfach einmal Annahmen über unsere Zielgruppe, wer das ist. Und dann muss man seine Annahmen testen. Mhm. Das heißt, wenn deine Zielgruppe Personen zwischen 25 und 40 sind, tendenziell weiblich, arbeitende Mütter sind, dann versuche ich, dass ich mit diesen Menschen in Kontakt trete und mein Produkt teste. Und am besten ist, wenn man nicht über sein Produkt redet bei diesen Tests, sondern versucht herauszufinden, wie diese Personen bisher versucht haben, das Problem zu lösen, was ich versuche mit meinem Produkt zu lösen. Mhm. Weil dann verstehe ich sozusagen diesen Pain Point dieser Person und weiß im Umkehrschluss, welchen Wert ich ihr bringen muss, damit sie mein Produkt kauft.
Ah, ist auch spannend. Weißt du, was ich oft höre, ist, also wir haben sehr viele positive Menschen hier in unserer Community, dass oft ein Thema ist mit dem Problem und mit dem Pain Point. Mhm. Da gibt es ja den Spruch, wer keine Probleme löst, darf sich nicht wundern, dass keiner sich für das Produkt interessiert. Glaubst du, braucht es immer ein Problem, das wir lösen mit unserem Produkt? Oder hat dann eigentlich unser Produkt gar keine Berechtigung zu sein, wenn es kein Problem löst? Was ist eine komische Frage? Entschuldigung.
Ich muss nur kurz drüber nachdenken. Ich glaube halt, dass die meisten Menschen etwas suchen, mhm, wenn sie etwas kaufen wollen oder für etwas Geld ausgeben wollen. Zum Beispiel, ich suche ein Geschenk, übermorgen Weihnachten, oder ich suche Hilfe, oder und das setzt irgendwie schon voraus, dass es einen Anlass gibt. Und es muss nicht immer ein Problem sein, aber es muss einen Anlass geben, aus meiner Sicht, dass man sich überlegt, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen.
Stimmt, irgendwas und glaubst du, brauche ich zuerst, wenn ich jetzt eine Produktidee habe, ist es schlau, dass ich sage, okay, das könnte mein Produkt lösen? Also das Problem, dass ich zuerst mal die Probleme raushole, oder ich rede zuerst mit Menschen, um halt zu hören, was haben die überhaupt für ein Problem? Oder darf das beides sein?
Ich glaube, das ist wurscht. Ja. Also das ist halt das Spannende, finde ich, am Unternehmertum. Es gibt kein Kochrezept.
Danke, Marlene, dass du das hier sagst.
Wenn es dieses geben würde, wären wir alle erfolgreiche Unternehmerinnen. Aber das gibt es nicht. Es ist einfach ein sehr komplexes Zusammenspiel aus einer Außenwelt, aus äußerlichen Gegebenheiten. Du selbst, es gibt es einfach kein Kochrezept. Und jeder Weg ist auch wieder so individuell. Mhm. Und deswegen einfach viel ausprobieren, nicht ja, aber sagen, sondern ja und.
Auch gut. Oh, das finde ich cool gerade. Das ist einfach und schnell zum Umsetzen.
Genau, ja.
Aber manchmal vielleicht nicht so einfach. Richtig. Und nicht so einfach.
Ja. Und wirklich nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen, sondern wirklich nach links und nach rechts schauen und es ergeben sich oft Dinge, an die man nie gedacht hätte, und die passieren aber erst, wenn man im Prozess ist. Also man muss einfach anfangen und man muss mit etwas anfangen, und wie klein das ist, ist ganz egal, ja. Und man braucht da nicht sofort eine Webseite oder einen Social-Media-Kanal. Man kann auch mit einem Aushang, mit einem Zettel beim Billa anfangen und schauen, ob sich Leute finden, oder einen Zettel im Haus aufhängen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, an Menschen heranzukommen. Man braucht nicht gleich eine Webseite.
Danke, ich glaube, du nimmst hier ganz viel gerade den Druck raus, weil ich weiß, Monate wird daran gebastelt. Kunden kommen nicht. Ja. Also lieber direkt ins Gespräch mit Menschen zu gehen. Und das erfordert vielleicht ein bisschen Mut, wenn man sagt, ich habe vielleicht noch kein Netzwerk und dergleichen. Aber ich finde, oftmals braucht man irgendwo einen kleinen Faden. Irgendwo fangt man mal an. Und so wie du gesagt hast, das eine ergibt dann das andere.
Richtig,
ja. Ah, das ist ein Wahnsinn. Was ich dich noch fragen wollte, ist, du arbeitest eben mit so vielen coolen Frauen zusammen. Gibt es da vielleicht eine Geschichte oder so, die dich vielleicht besonders inspiriert hat?
Auf eine gewisse Art und Weise sind tatsächlich alle Frauen, mit denen ich näher zusammengearbeitet habe, also im Founders Lab, in dem ich sie mehrere Monate begleitet habe, sind alle sehr besonders. Aber zum Beispiel bei einer ist es halt voll cool gewesen, weil sozusagen voriges Jahr war sie nur im Founders Lab und dieses Jahr hat sie sozusagen den neuen Unternehmerinnen ihr Know-how weitergeben können.
Oh Gott, ist das schön.
Ja.
Oh, das war, die Gänsehaut.
Ja, das war wirklich toll. Also wo wir sozusagen mit ihren Fähigkeiten eben im Rahmen des Founders Labs eben Sessions gestaltet haben, die sie dann gegeben hat. Ach,
Wahnsinn, ja. Oh, das ist so schön. Also dieses Wissen zu teilen, also um dann auch wieder weiterzugeben, also zu bekommen und weiterzugeben. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eure Philosophie, gell, in der Wirtschaftsagentur. Dieses, habe ich das Gefühl, wenn ich da so reinkomme, bin alle urfreundlich, sehr...
Genau, und sozusagen so meine Mission halt ist halt auch gerade bei den Frauen halt versuchen, ihnen Möglichkeiten zu schaffen, die halt durch mein Netzwerk oder durch meine Ressourcen, die ich hier habe, halt schaffen kann. Ach, aber schön. Sie selbst halt nicht.
Mhm. Ja. War total schön. Und genau, du hast uns ja schon verraten, das Founders Lab kommt ja 2024 wieder. Magst du uns da vielleicht noch kurz erzählen? Oder wenn ich sage, das klingt jetzt so toll, was du uns jetzt alles erzählt hast, ich möchte mich hier auch gerne beraten lassen. Muss ich mich da bei euch bewerben? Oder wie kann ich zur Wirtschaftsagentur kommen?
Also grundsätzlich für unsere Orientierungsgespräche, also die Erstberatungen, ist keine Bewerbung nötig. Einfach ein E-Mail an uns, also egal, wo das E-Mail hingeht, es wird dann bei uns landen. Wir haben seit ein paar Tagen eine neue Webseite, einfach auf die Webseite gehen und nach Beratungen suchen und ihr landet dann sicher bei uns.
Schaut auch voll fancy aus, war da gestern? Ja, schaut
ja,
cool
ja.
aus.
Genau,
ist noch. Ja, doch mal die Farben, alles schön farbvoll hier.
Und genau, und ich biete im Frühjahr wieder ein Founders Lab Durchstarterinnen an. Das ist eben jenes Founders Lab, das sie bewusst an Frauen richtet. Und dieses Mal wird der Fokus sein für bereits bestehende Einzelunternehmerinnen, die so zwischen 2 und 5 Jahren am Markt sind und entweder bereits im B2B-Bereich tätig sind oder in den wechseln wollen. Und die halt wachsen wollen und wirklich das Ziel haben, das Geschäft unabhängig von ihnen zu machen. Ja. Und,
das klingt so herrlich.
Ja, also die Idee ist wirklich, dass man nicht mehr gefühlt Angestellte im eigenen Unternehmen ist, sondern das Unternehmen weiterentwickelt. Ja.
Marlene, ich weiß jetzt... Darf ich hier nochmal einhaken, weil ich weiß, es ist für viele gerade so ein Thema. Ich habe auch vor kurzem eine Folge gemacht, wo es der Glitzerflitzer, der rennt immer mit seinen Kübeln hin und her. Das war so eine Einhorngeschichte, erzähle ich dann nachher noch. Wie schaffe ich es als Einzelunternehmerin eben nicht mehr so getrieben zu sein, sondern mich von den Unternehmen zu lösen? Ja, hast du da vielleicht noch einen Tipp für uns?
Also das werden wir vor allem in diesem Founders Lab machen, aber sozusagen... ich glaube, es ist wirklich, also das Wichtigste ist einfach dieses Mindset. Also, dass man halt auch dann wirklich lernt, Kontrolle abzugeben.
Ja, ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich. Ja.
Und ich glaube, trotz alledem, dass die meisten professionelle Unterstützung dabei brauchen und auch, dass man sich in diesem Prozess Unterstützung hilft, holt von Menschen, die das schon gemacht haben. Das
ist wirklich eine super Geschichte, ja.
Das Und natürlich, es ist ein Risiko. Also das, und es wird auch nicht gehen, ohne dass man sozusagen dann auch den Schritt macht, jemanden anzustellen. Ja.
Okay.
Ja, genau.
Also danke, das war nochmal wichtig für mich hier, weil das viele gerade beschäftigt, aber so ein bisschen aus diesem, ja. Man will aus dem Hamsterrad aussteigen, macht sich selbstständig und auf einmal schon wieder in einer
anderen Hamsterrad.
So viel Spaß auch macht, aber manchmal kippt halt dann die Arbeit. Okay, sie hier. Und da ist das Founders Lab, also da und da kann ich mich bei euch bewerben.
Richtig, ja. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Genau, und ja, ich freue mich auf die Bewerbungen. Also wir werden mit allen ein persönliches Gespräch führen. Also es ist wirklich wichtig, dass in dem Programm jene Leute sitzen, für die das auch wirklich passt. Und ja, also ich freue mich auf Bewerbungen.
Das ist eine großartige Geschichte. Also wer sich da jetzt gerade angesprochen fühlt, unbedingt anmelden. Also ihr hört es eh, da ist so viel Herzlichkeit und Know-how bei der lieben Marlene und ihrem Team. Großartig, wirklich. Oh, liebe Marlene, so vielleicht so zum Abschluss, wenn er jetzt vielleicht Menschen uns zuhören, Frauen, die mit der Idee spielen zu gründen oder schon mittendrin steht da nur dabei, was möchtest du ihnen gerne noch mit auf den Weg geben?
Glaubt's an euch. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Glaubt's an euch. Lasst euch von niemandem abbringen, also von nichts und niemanden. Und holt euch Unterstützung.
Wow, mega. Ich habe Gänsehaut. Auf das trinken wir gleich einen Himbeersaft. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und großartigen Tipps und Tricks. Also dieses wirkungsvolle Gründen, das wird bei mir noch nachwirken. Ich glaube oder hoffe auch bei unseren Zuhörerinnen. Dankeschön für deine Zeit. Und ja, wir haben ja wirklich tatsächlich gerade den 22. Dezember und frohe Weihnachten. Wir werden das aber im frischen Jahr ausspielen, diese Folge, und wünschen dir ein frisches neues Jahr. Und wenn du jetzt auch eine Frage oder Wunsch für die nächste Folge hast, dann schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook, und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal darüber plaudern können. Alles, alles Liebe, Tschüssi und Baba. Und danke, liebe Marlene, nochmal. Tschüssi.